Okay, Martin, es ist nach 5 Sekunden klar, um welche Art es geht.
Ich glaube auch, ne?
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert, liebe Vogelfreundinnen und Freunde. Ja, wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind mit euch. Mir gegenüber sitzt Fabian Karwinkel und ich bin Martin Rümmler.
Mich freut's auch total. Wir haben eine längere Sommerpause, aber euch ist das vielleicht gar nicht aufgefallen, weil wir ganz fleißig auch vorproduziert haben. Und wir freuen uns jetzt hier wieder im Studio zu sitzen. Wir haben uns das gemütlich gemacht, haben hier die Schuhe ausgezogen, uns ein kleines Teechen gemacht und freuen uns auf die Episode mittlerweile Nummer 59.
Und natürlich gehört auch dazu, dass du uns einen kleinen Vogelfakt mitgebracht hast, hoffentlich.
Natürlich.
Zur Zahl 59 und ich bin gespannt.
Ja, 59 Zentimeter Körpergröße hat die Silbermöwe. Also ich sag mal, die klassische große Möwe, die einem gern mal eine Pommes oder ein Eis entwendet. Und da verweise ich gerne auf die Folge Nummer 44 über Möwen. Willkommen bei Baywatch.
Schön. Das heißt, von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze.
Genau, ja.
Mhm, nicht schlecht. Ja, das heutige Thema der Episode steht ganz im Licht des Wahlherbstes, kann man sagen. Es geht um den Vogel des Jahres 2026. Wir wollen euch heute die Kandidaten vorstellen. 5 sind es an der Zahl und aktuell regiert ja noch sozusagen der Hausrotschwanz. Das ist der Vogel des Jahres 2025.
Ja, und bevor wir starten mit den Kandidaten, da werden wir euch ein paar Infos geben. Ich weiß, auch Martin hat nämlich heute auch ganz viele kleine Songs vorbereitet. Da kommen wir gleich zu.
Mhm.
Haben wir nämlich eine Frage, beziehungsweise eine Anmerkung, und die bezieht sich auch so ein bisschen auf diese Songs, die auch euch heute wieder erwarten werden. Und zwar kam die von Vosofala über Spotify zum Thema künstliche Intelligenz. Und er oder sie schreibt, zuerst auf umweltbewusst machen und dann die notorisch energieverschwendende, generierende KI preisen, ist irgendwie fehl am Platz. Und wir wollen ja hier nicht nur fragen, sondern auch solche kritischen Anmerkungen auch durchaus aufnehmen und darüber sprechen.
Martin. Genau. Und Hintergrund der Sache ist, wie Fabian schon gesagt hat, dass wir in den letzten Episoden öfter mal KI-generierte Songs einbinden, also künstliche Intelligenz. Für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, das ist also ein technisches Verfahren, das aufgrund von Algorithmen, also eigentlich kenne ich mich da auch nicht aus.
Neuronalen Netzen, genau.
Genau, so was Neues generiert. Lernen kann und aufgrund dessen dann entsprechend Output liefert. Und in dem Fall sind es also bei uns KI-Songs. Und das kommt natürlich mit Problemen mit sich. Das ist eine relativ neue Technik, zumindest im alltäglichen Gebrauch, würde ich sagen. Und das findet ziemlich Verbreitung momentan.
Absolut. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, ich möchte wissen, was, ich weiß nicht, eine Handschwingprojektion ist, wenn wir jetzt beim Vogelthema schon sind, dann gucke ich das vielleicht nicht mehr einfach bei Google nach oder wie früher vielleicht im Lexikon, sondern ich gebe das zum Beispiel bei ChatGPT ein und bekomme das überlegt und schickt mir eine lange Antwort und formuliert das für mich und so weiter. Das hat einige Vorteile, aber es verbraucht in erster Linie mehr Energie, als hätte ich es einfach normal eingegeben. Und da können wir vielleicht schon mal den ersten Hinweis geben, falls ihr einfach Dinge recherchieren wollt. Google nutzt Ecosia, das ist nochmal eine ökologische Alternative. Das verbraucht weniger Energie und ihr habt an sich den gleichen Nutzen.
Und es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, zum Beispiel Copyrights-Verletzungen, denn diese KI muss ja trainiert werden und das macht sie zum Beispiel bei künstlicher Musik anhand von Musiktiteln, die es schon gibt, ja, die Künstlerinnen produziert haben. Und die werden nicht immer gefragt, ob das auch okay ist. Und ganz viele andere Probleme kommen da mit sich. Bilder, die gefaked sind oder die im KI generiert sind, aber die nicht deklariert werden als solche.
Da ist auch viel Grauzone dabei. Also wenn wir jetzt einen Song generieren, das ist nicht die Stimme von irgendwem Bekannten, aber da ist eben ganz, ganz viel eingeflossen an schon bekannten, vorhandenen Songs. Und das ist, sag ich mal, bewegt sich KI so da noch so ein bisschen in der Grauzone oder man weiß bei vielen nicht so richtig, wie man damit umgehen soll.
Genau, aber die Vorteile, Fabian hat es ja auch schon teilweise angerissen, wir haben also eine große Chance, hier viele Daten in kurzer Zeit zu prozessieren, zu bearbeiten, auch zu managen. Das ist ganz wichtig in der Wissenschaft, in der Gesellschaft und so weiter. Und wir haben das ja auch schon vorgestellt, wir nutzen ja KI auch in unseren beliebten Vogel-Apps zur Bestimmung zum Beispiel. Also wenn wir Gesänge identifizieren mit KI-unterstützten Apps, dann nutzen auch wir KI schon. Es ist ein großes Thema, ihr merkt das schon, ne? Und auch der NABU muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Wir sind gerade dabei, einen KI-Kompass zu entwickeln, damit wir wissen, wie wir mit KI zukünftig umgehen. Und auch hier im Podcast setzen wir uns natürlich kritisch damit auseinander. Es ist eine Spielerei, ja, aber wir sehen das auch als kleinen Teil der Umweltbildung und würden deswegen gerne KI-Songs zukünftig weiter nutzen.
Wir nehmen uns das raus.
Eine Frage haben wir noch mit reingenommen in die Episode. Die kommt nämlich von Maria. Die hat sie schon im Juni geschrieben per Mail. Also versetzt euch zurück in den Juni. Es war warm. Vögel im Sommer ist das Thema. Und Maria fragt, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass Störche und Saatkrähen in Ruhe, also zum Beispiel während sie nicht aktiv auf Futtersuche oder am Interagieren sind, ihren Schnabel immer geöffnet halten. Hat das mit der Hitze zu tun? Liebe Grüße aus dem Schwarzwald.
Ja, vielen Dank für die Frage. Liebe Grüße in den Schwarzwald zurück. Vögel haben keine Schweißdrüsen. Das vielleicht ganz am Anfang mal, um das festzuhalten. Das heißt, wenn Vögel ihre Körpertemperatur, die ist ja auch konstant, wie bei uns Menschen, erhalten, dann wollen sie auch nicht überhitzen, sowas wie Fieber bekommen. Auch wenn die Temperatur hier bei Vögeln bei 42 Grad ist, aber die wollen da halt nicht drüber gehen. Das heißt, sie müssen Wärme abgeben. Da sie nicht schwitzen können, gibt es andere Mechanismen. Und das ist zum Beispiel dieses Hecheln mit dem Schnabel offen. Dabei findet Wärmeaustausch, dabei geben sie Wärme ab und kühlen so ein bisschen runter. Andere Techniken sind zum Beispiel die Abgabe über die Haut oder Kehlflattern, das kennt man von Pelikan, das können nicht alle. Flügel, Federn abspreizen, um ein bisschen zu durchlüften. Oder was auch cool ist, machen zum Beispiel Störche, die pinkeln oder beziehungsweise die koten sich, das ist ja nicht getrennt, auf die Beine und imprägnieren das. Das sieht man ganz gut so im Spätsommer, wenn man gerade bei Jungstörchen, wenn man die Störche mit weißen Beinen sieht, finde ich auch eine also sehr effektive, ideenreiche Variante.
Muss man erstmal drauf kommen.
Ja, vielen Dank für die Frage und ich würde sagen, damit kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Und die hat heute der liebe Martin mitgebracht, zumindest die erste. Und ich lese hier deine, wie immer, kecke Überschrift: Lage der Aviennation. Neuer Vogelschutzbericht veröffentlicht.
Genau, und ich starte mal mit einer Frage an dich, lieber Fabian. Hast du schon mal den Seidensänger, die Zwergeule, den Bienenfresser oder den Ohrvollspötter in Deutschland gehört oder gesehen? Oder wie viele davon?
Alle vier.
Alle vier, tatsächlich?
Alle vier gehört und die Zwergeule und den Bienenfresser und den Seidensänger auch gesehen. Den Ohrvollspötter habe ich nur gehört.
Cool, sehr schön. Also dann bist du, glaube ich, einer der wenigen, die sich glücklich schätzen können, diese Arten schon mal gehört und gesehen zu haben. Das sind ja eigentlich südeuropäische Vogelarten, die gewissermaßen auf dem Vormarsch sind bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland. Und das hat natürlich auch mit der Klimakrise zu tun, also mit den erhöhten Durchschnittstemperaturen im Jahresverlauf. Und dabei sind Seidensänger und Zwergeule laut des Vogelschutzberichts nämlich erstmals als etablierte Brutvögel in Deutschland erfasst worden. Und so schreibt es zum Beispiel der Autor Thomas Krummenacker in den Riffreportern, also eine ganz tolle Autorengemeinschaft, die wir hier mal ans Herz legen wollen.
Total.
Und er bezieht sich bei seinem Artikel auf den frisch veröffentlichten Vogelschutzbericht des DDA, also des Dachverbands der deutschen Avifaunisten. Und vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund, was dieser Vogelschutzbericht ist. Nach EU-Vogelschutzrichtlinie, die wir ja auch schon in diesem Podcast vorgestellt haben und die also die Basis des Vogelschutzes auch in Deutschland ist, sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, alle 6 Jahre einen Bericht abzulegen, der den Status und die Trends der Vögel in diesem jeweiligen Land darstellt. Und so hat das auch Deutschland gemacht in diesem Jahr, 2025, zum dritten Mal. Und das ist der aktuellste Stand, den wir haben zu den Zahlen unserer Vögel. Das ist natürlich einerseits für uns eine wichtige Grundlage, Arbeitsgrundlage, um zu wissen, was müssen wir tun, welche Vögel brauchen Schutz. Und sie zeigt auch, werden die Angaben in den Vogelschutzrichtlinien umgesetzt und wie werden zum Beispiel die EU-Vogelschutzgebiete, die es ja in allen EU-Ländern gibt, wie werden die gemanagt?
Also eine ganz spannende Frage und ganz viel passiert da auch. Auch wenn man auf Spanien guckt, wie viele afrikanische Arten da mittlerweile brüten. Da passiert auch leider, muss man sagen, sehr viel, weil das ist jetzt erstmal erfreulich, so einen tollen Bienenfresser. Aber was passiert mit den nordischen Arten? Was passiert mit den Bergarten, die dann vielleicht eher Richtung Norden oder Richtung höhere Lagen abwandern? Also da ist viel, viel los. Und wir verlinken euch natürlich den Artikel dazu. Den ersten könnt ihr auch frei nutzen, der zweite ist hinter einer Paywall. Das ist auch sehr lohnenswert, die Riff-Reporter zu unterstützen. Falls nicht, halten wir euch up to date.
Einen Zusatzpunkt würde ich gerne noch nennen. Der DDA ist ja federführend bei diesem Vogelschutzbericht. Und die Grundlage all dieser Daten in diesem Bericht sind die euch bekannten langjährigen Vogelmonitorings, die wir ja auch schon hier in diesem Podcast vorgestellt haben. Und, das dürfte euch vielleicht freuen und auch überraschen, auch die Daten, die bei ornito.de eingegeben werden. Also wenn ihr fleißig meldet, dann ist das auch ein Beitrag für diesen Vogelschutzbericht und natürlich unheimlich wichtig für die Vogelschutzarbeit. Ja, und dann haben wir noch eine schöne zweite News heute, die uns Fabian mitgebracht hat. Und ich lese mal seine Schlagzeile vor. Von wegen stille Wasser. Wasseramseln zwinkern sich zu.
Ja, die fand ich ganz süß, die kleine News, und wollte ich gerne mit reinnehmen. Dass eine neue Studie von Mitte August, also noch ziemlich frisch, vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Ganz kurz zum Hintergrund. Wasseramseln sind sehr besondere Singvögel. Und zwar sind die einzigen tauchenden Singvögel bei uns in Europa. Und die haben auch so ein paar physiologische Anpassungen, sowas wie ein massives Skelett, damit sie schwerer sind, weniger Auftrieb haben. Die haben so eine Art Nickhaut-Taucherbrille, also so eine Schicht, so ein zweites Augenlid, sage ich mal, was transparent ist. Und sie brüten manchmal auch hinter Wasserfall. Das finde ich sehr cool.
Mhm. Schon mal gesehen in Deutschland? Ja, oder?
Ja,
mhm.
Ja. Und ihr Lebensraum sind so kalte, strömungsreiche Bäche. Mittelgebirge gerne. Und da ist ein ziemlich hoher Lärmpegel, wenn ihr euch jetzt einen Wasserfall vorstellt. Oder die ganze Zeit dieses Rauschen vom Bach, wenn ihr direkt daneben seid, das ist schon sehr laut. Und man hat herausgefunden, dass sie Blinzeln als Kommunikationsmittel benutzen. Das ist nicht das erste Mal, dass man das bei Tieren rausfindet. Von Katzen beispielsweise kennt man das auch, dass die damit kommunizieren, und ein paar andere Tiere genauso. Also erstmal ist es schon cool, dass sie so blinzeln und damit kommunizieren. Aber sie singen dann auch tatsächlich leiser und wechseln je nach Lautstärkepegel. Also sie können bewusst wechseln zwischen akustischer und visueller Kommunikation. Und das ist ziemlich neu und ziemlich cool.
Das ist cool. Hat man auch herausgefunden, was sie kommunizieren?
Ich glaube, das rauszufinden ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Bandbreite zwischen Kontaktrufen, zwischen was auch immer.
Ja, und auch diese News werden wir euch natürlich gerne in den Shownotes verlinken.
Thema der Woche.
Kommen wir zu unserem Hauptthema. Die Wahl zum Vogel des Jahres 2026. Wer wird den Hausrotschwanz auf seinem Thron ablösen? Die Aktion findet übrigens seit 1971 statt. Also nicht, dass wir alle wählen dürfen, das ist relativ neu. Aber seit 1971 gibt es den Vogel des Jahres, der dann jährlich gewählt wird. Und ich glaube 1971, Martin, war es der Wanderfalke?
Ich meine, ja, Wanderfalke,
ich glaub, das war
genau.
Der erste. Mhm. Ich konnte mal alle auswendig, aber mittlerweile nicht mehr.
Jetzt ist es langsam zu schwierig.
Eine der wirklich Partyfähigkeiten. Okay. Seit 2021 dürfen wir auch jetzt öffentlich diesen Vogel des Jahres wählen unter verschiedenen Kandidaten. Die erste Wahl, da konnte man noch alle wählen. Da hat überraschenderweise das Rotkehlchen gewonnen. Das hatte ich mir auch gedacht und fand ich sehr schön. Und das hat einfach den Hintergrund, man kann auf bestimmte Probleme sensibilisieren. Also wir wählen bei dieser Vorauswahl, und so war das auch früher, als es der NABU und der LBV selbst festgelegt haben. Man nimmt irgendwie eine Art, die gerade zum Beispiel Bestandsverluste oder die, wo der Lebensraum, wo die Art, wo die Lebensraumgemeinschaft besondere Öffentlichkeit braucht. Und neben dieser Art ein Vogel des Jahres dann als Stellvertretender für Probleme der Lebensgemeinschaft der Art und möchten auf die Gefährdung hinweisen.
Und wenn ihr mal die Kandidaten, die wir euch gleich vorstellen werden, oder auch Artgenossen, geflügelte Artgenossen, besser beobachten und erleben wollt, dann hat der heutige Sponsor der Episode das Passende für euch. Jetzt kommt Werbung.
Denn der Sponsor dieser Episode ist das Unternehmen Orniwelt, ein kleiner Shop für Vogel, für Naturausrüstung, den ich auch sehr unterstützenswert finde. Ich habe da auch meine Optik gekauft und schaffte auch die Sachen für meine Uni an. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine gute Beratung und gute Produkte. Und wir wollen heute ein Produkt vorstellen, wo wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführt. Also manche haben eine Kamera, manche haben ein Notizbuch, manche benutzen eine App. Aber ich glaube, was fast alle Vogelbegeisterten vereint, ist ein Fernglas.
Genau. Und wie der Name schon verrät, das Fernglas bringt Dinge, die entfernt sind, näher an uns heran, zumindest optisch, vergrößert sie, und ja, so können wir dann Details besser erkennen, so auch bei Vögeln, die ja oftmals nicht direkt vor unserer Nase sitzen. Je nachdem, ob ihr jetzt oft oder lange mit dem Fernglas unterwegs seid und durchschauen möchtet, sollte man auf die passende Qualität achten. Für längere Beobachtungen lohnt es sich dann zum Beispiel, eher hochwertige Gläser zu wählen. Und für den schnellen Blick von der Fensterbank reicht dann zum Beispiel ein Mittelklasse-Fernglas.
Und wir möchten euch ein Modell auch vorstellen besonders, und zwar das Kite Falco. Das ist ein Fernglas, was sich ideal für den Einstieg eignet. Ich habe das auch für meine Uni angeschafft. Und ihr habt 30 Jahre Garantie und nicht nur die Sicherheit, sondern auch wirklich gute Qualität als Anfängerin oder Anfänger. Es gibt es als achtfache Vergrößerung beispielsweise. Das hat den Vorteil, dass ihr ein sehr, sehr großes Sehfeld habt, sehr lichtstarkes Glas habt. Oder wer mehr Details, wer näher dran sein möchte, der kann auch eine zehnfache Vergrößerung wählen. Da werden wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wo wir das erklären. Was sagen eigentlich die Zahlen? Was sind Vorteile von 8-mal? Was sind Vorteile von 10-mal? Aber die beiden Größen sind auf jeden Fall sehr gängig und können wir beide empfehlen.
Genau, neben dem Vergrößerungsfaktor ist auch noch der Objektivdurchmesser sehr wichtig. Das ist die zweite Zahl im Namen bei den Ferngläsern, die man so in den Läden sieht. Und da sind in der Regel Werte von 32 oder 42 mm gängig. Das sind also Werte, die besonders gut geeignet sind für Beobachtungen während des Tages, also bei guten Tageslichtverhältnissen.
Dass das Fernglas riesig und klobig ist.
Genau. Und ihr könnt euch merken, diese Zahl, je größer die Zahl ist, desto mehr Licht kann in das Fernglas eindringen und desto besser könnt ihr also bei schlechten Lichtverhältnissen sehen. Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wir haben das Kite Falco 8x32, das heißt 8x32, dann haben wir also eine Vergrößerung von 8x und einen Objektivdurchmesser von 32 mm.
Schaut doch einfach mal vorbei bei ornivelt.de oder besucht das Ladengeschäft, das ist in Tellingstedt, das ist in Schleswig-Holstein. Neben Ferngläsern findet ihr da auch Spektive, Stative, Futterhäuser und vieles mehr. Und es gibt auch einen Rabattcode und zwar mit reingezwitschert bekommt ihr 5% auf alle Produkte im Warenkorb bei ornivelt.de bis Ende des Jahres.
Ende der Werbung.
Ja, 5 Kandidaten werden wir euch heute vorstellen. Und Fabian hat es ja schon gesagt, diese Kandidaten werden durch ein NABU-Gremium beziehungsweise durch ein Gremium von NABU und LBV, also dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, vorausgewählt. Und ihr dürft dann aus diesen 5 Kandidaten euren Favoriten herauspicken.
Wir werden sie euch heute zufällig vorstellen. Also die Reihenfolge hat hier nichts zu tun mit unseren persönlichen Favoriten, die wir auch nicht verraten werden. Wollen euch ja nicht beeinflussen. Und Martin hat sogar heute mal meinen Zugang bekommen für die lustige KI-Erstellsoftware und hat damit ein paar Hits gebastelt. Ja. Ich habe gehört, du warst unstoppable und
ja, ich war wie Sia, genau. Und habe für jeden Kandidaten einen KI-Song generiert. Ich hoffe, ihr mögt das auch so wie ich. Und das sind so kleine Werbeappells an die Art oder die Art gibt kleine Werbeappells mit diesen Songs raus. Fabian weiß natürlich, welcher Vogel gemeint ist, aber für euch ist es natürlich noch ein Rätsel. Ihr dürft gerne mitraten, um welchen Vogel es sich dann jeweils handelt.
Ich kenne die Songs aber auch nicht. Also ich weiß, welche Art, aber ich weiß nicht, was du da so gebastelt hast.
Dann fangen wir mal mit dem ersten an.
Alles klar.
Und der Titel ist, das kann man vielleicht schon mal verraten, Hip-Hop im Agrar. Yeah. Yo. Yo, yo, yo.
Ich präsentiere den Hip-Hop im Agrar. Obwohl du denkst, ich war niemals da, bin ich euch gefolgt in künstliche Scheppen. Muss ich nun über mein Leid hier rappen. Sorge mich um Leib und meine Seele. Kein Halm, kein Getier für meine Kehle. Wenn eure Todesbüchsen knallen, seh ich voller Sorge meine Homies fallen. Ich bin das Rap-Rap-Rap-Hoon. Es gibt so einiges zu tun. Setzt euer Kreuz daher bei meinem Namen. Es lebe der Rap auf euren Farben, yo. Bin das Rap-Rap-Rap-Hoon. So einiges zu tun. Setzt euer Kreuz daher bei meinem Namen. Es lebe der Rapper auf euren Farmen, yo.
Wow. Ja, ich glaube, das war ziemlich selbsterklärend am Ende.
Ich denke auch. Also, ich denke, es ist klar, um welche Art es hier geht. Martin, große Klasse, ich weiß, dass du die Texte selbst schreibst. Nicht schlecht, da waren viele, viele Infos schon drin, was die Art angeht. Wir haben die Bedrohung drin, wir haben die Todesbüchsen. Da werden wir gleich auch nochmal zu kommen. Und den Lebensraum. Und ich fand's toll. Ich musste sehr, sehr lachen.
Ja, und tatsächlich, ne, das Rap-Huhn, so wurde es früher, glaube ich, auch tatsächlich genannt. Also heutzutage sagt man eher Rebhuhn. Wobei, ich glaube, in einer Folge, als wir über das Kombi-Projekt gesprochen haben, da hatte uns Julia doch einen O-Ton mitgemacht. Und der Landwirt hat auch Rap-Huhn gesagt.
Ah, okay.
Erinnere ich mich, ja.
Und der Name kommt doch auch von dem... Von dem Sound.
Von dem Ruf. Rap, oder, Rap. Oder von dem Gesang, genau. Den hast du uns ja auch mitgebracht.
Natürlich habe ich den mitgebracht. Da können wir mal reinhören. Und also ich merke mir mal so ein Rap, Rap. Und das hört man vor allem im März. Und es ist, also ich habe schon mal auch Rebhühner kartiert. Und es ist dann genau eine Phase zwischen, wenn die Sonne untergegangen ist, bis es komplett dunkel ist. Also diese Dämmerungshalbe, dreiviertel Stunde ist dann die Zeit, wo man die Hähne hört, die dann dieses Geräusch machen.
Klingt doch ein bisschen wie so ein Fotoshutter, finde ich.
Ja, stimmt.
So entfernt.
Bisschen. Sehr süße, kleine oder gar nicht so kleine Vögelchen, sind schon sehr kugelig und war auch schon in dem Song drin. Kulturfolger, die ursprünglich auf Steppen, auf trockenen Wiesern, aber auf Felder, Brachen oder Heiden vorkamen und eine leider sehr stark gefährdete Art. Also das ist die rote Liste 21.000 bis 37.000 Brutpaare ist so die Zahl von 2016. Mhm. Ein Langzeittrend von -91%, wenn man ungefähr die letzten 40 Jahre betrachtet. -91%. Vor allem in den 90er Jahren ging das richtig, richtig bergab mit dem Rebhuhn. Und deswegen ist es auch schon mal 1991 zum Vogel des Jahres gekürt worden.
Genau, und du hast ja schon gesagt, ursprünglich in Steppen beheimatet, bei uns aber in sogenannten, ich sag mal, Ersatzlebensräumen unterwegs, also Wiesen, Felder, Brachen, Hecken. Und Hecken sind ganz wichtig. Also Rebhühner mögen zwar das Offenland, aber für die Brut, für die Sicherheit vor Räubern, vor Bodenräubern brauchen sie eben zum Beispiel dichte Hecken, wo sie dann ihr Bodennest anlegen.
Sie fliegen auch nicht sofort weg, wenn sich irgendein Feind nähert, sondern sie rennen dann eher ins dichte Gras, ins Gebüsch.
Und interessant ist, wenn ihr dem Rebhuhn helfen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel Rebhuhnzählungen mitmachen. Das sind die sogenannten Kettenzählungen, die, glaube ich, immer im Frühjahr stattfinden, nach der Brut.
Im Herbst.
Im Herbst,
wenn geguckt wird, wie es auch der Brut erfolgt, dann sind die Jungvögel sind noch so ein bisschen bräunlicher, die Altvögel eher so leicht bläulich. Und dann ist auch eine gute Zeit, weil wir nicht so einen hohen Aufwuchs haben, dann kann man die besser zählen.
Ja, und die heißen deswegen Rebhuhnketten, weil die im Familienverband immer so wie so eine Perlenschnur hinterherlaufen. Ne? Das
ist aber, glaube ich, ein Jagdbegriff, oder?
Ja?
Ja, kann sein. Also es ist ein sehr beliebtes Jagdobjekt und es gibt leider immer noch Jagdstrecken, obwohl die Art auch wirklich ja, am Rande der Existenz, muss man sagen, ist. Und selbst, obwohl sie eine der Rekordhalterinnen ist, was die Eieranzahl angeht, also sie können bis zu 20 Eier legen, also eine sehr hohe Zahl, davon wird dann auch nur ein kleiner Teil groß. Aber das reicht auch nicht, um sich in unserer Landschaft, wo es leider an allem fehlt, plus auch noch Jagddruck, ja, wieder einen gesunden Bestand zu bilden. Und du hast ja auch gesagt, wie könnt ihr dem Rebhuhn helfen? Einmal durch diese Zählungen, also schaut da doch mal beim DDR vorbei, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben heute. Oder ich würde sagen, was auch hilft, biologische Lebensmittel zu kaufen, regionale, wo nicht extrem viel gespritzt wird, wo es noch Randstreifen gibt, wo noch irgendwie Zwischenfrüchte stehen, wo die Rebhühner zwischen den Pflanzen leben können und Nahrung finden.
Genau, denn die Intensivierung der Landwirtschaft, die Ausräumung der Landschaft, große Monokulturen, all das sind Faktoren, die dem Rebhuhn so zu schaffen machen.
Kommen wir vom Rebhuhn zu einer anderen Art. Und ich bin schon dabei, hier was zu verraten.
Ja, ja.
Ich spiele mal erst den Song an und ich freue mich richtig drauf, Martin. Mal gucken, was da jetzt
mal
kommt.
Mal gucken, wie der ist. Wir haben das Genre Folk.
Ich begleite dich zur dämmernden Stunde, süß flöte ich dir mein Lied ins Ohr. Meine Erscheinung macht allerorts die Runde, löse nicht nur in dir Wohlgefühl hervor. Eure Gärten sind mein Zuhause, hier suche ich Würmer ganz ohne Pause, wenn ich mich über eure Nähe freu, bleibt meine Schwester im Wald eher scheu.
Schön.
Schwarz die Klamotte oder braun das Gewand, bin wohl der bekannteste Vogel im ganzen Land. Gib deine Stimme für meinesgleichen, zusammen wollen wir mehr Grün in der Stadt erreichen. Eure Zuhause,
ja.
Hier suche ich.
Fabian schwingt schon die Arme über den Kopf und geht schön zur Folkmusik ab.
Sehr, sehr schön, Martin, sehr schön. Also es ist auch gleichzeitig ja voll, also ein Wahlhit von wegen.
Wahlhit, ne, genau. Und natürlich ein paar Infos schon drin zur jeweiligen Art.
Wir haben schwarze Klamotte und braunes Gewand. Wir haben Gärten, scheu die Schwester im Wald. Wir haben häufigster Vogel im Land,
mhm,
und bekanntester. Er ist aber auch der häufigste Vogel. Mhm. Also mit können wir jetzt direkt hier ein paar Fakten unterfüttern. 7,9 bis 9,6 Millionen Brutpaare gibt es ungefähr in Deutschland. Also viel. Bisschen mehr als der Buchfink. Bisschen mehr, ich glaube bis 6 Millionen ist so ungefähr der Spatz. Bis 9 Millionen, also schon ziemlich nah dran der Buchfink, aber knapp drüber. Die
Amsel. Genau, die Amsel ist es bei uns in Wäldern, Parks und Gärten, also auch in Städten zu Hause und ich glaube deswegen auch den allermeisten von euch bekannt. Interessant finde ich übrigens auch, bei uns der häufigste Vogel und sehr beliebt, aber die Amsel kann auch ein invasives Neozoon sein, also eine Art, die in anderen Regionen der Welt eingeschleppt ist und dort zu Problemen führt, zum Beispiel in Australien und Neuseeland.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Nee, das hatte ich auch nicht so richtig
auf dem Schirm. Beim Star wusste ich es, aber bei der Amsel?
Ja, bei der Amsel wusste ich es nur, weil bei Xenocanto, der Datenbank, wo du Gesänge hören kannst, waren auch oft Amselgesänge aus Neuseeland dabei. Das fand ich ganz interessant. Und dort wurde sie schon relativ früh zusammen mit der Singdrossel, 1860 war das ungefähr, eingeführt. Wahrscheinlich auch, weil die Briten damals so ein bisschen Heimat mitnehmen wollten.
Ja, klar.
Und die Gesänge toll
schöner,
fanden.
Ja, wollte ich gerade sagen. Der Gesang ist auch toll. Also für mich, mein Lieblingsgesang zusammen mit dem Gartenrotschwanz und ich liebe das. Für mich ist das Frühling, wenn so die ersten, ja, die ersten Knospen kommen und abends von den Hausdächern die Amseln singen. Und ihr kennt den Gesang wahrscheinlich, aber ich habe ihn trotzdem mal mitgebracht, um uns hier auch beide in so ein bisschen gemütliche, dämmernde Stimmung zu bringen.
Ja, wir müssen uns noch etwas gedulden, bis wir das wieder in der Klarheit hören können.
Ich höre es klar.
Ja.
Einfach schöner Gesang.
Ja, auch ein Teil, wichtiger Teil unseres Ökosystems, die Amsel zusammen mit anderen Drosselarten, weil sie viel Beerenobst frisst und Früchte frisst, natürlicherweise, und auch zu deren Ausbreitung beiträgt. Also wenn ihr zum Beispiel in eurem Garten oder in euren Parks oder auf dem Balkon beerentragende Sträucher pflanzt, dann unterstützt ihr automatisch auch die Amsel.
Und ich frage euch vielleicht, warum die Amsel? Weil, wir haben ja gerade gesagt, der häufigste Vogel und auch die Trends sind nicht unbedingt negativ von der Amsel. Aber da können wir auf einen Lebensraum hinweisen und auf Gefährdungsursachen der Amsel, aber auch natürlich stellvertretend viele, viele andere Siedlungsvögel oder ja auch Vögel, siedlungsnahe Gebiete, Nachverdichtung. Wir haben wirklich naturferne, also sei es Schottergarten und gepflasterte Grünflächengestaltung, die auch aus klimatischen Gründen und aus Grundwassergründen alle sehr bedenklich sind. All das macht den Amseln, macht den Gartenvögeln zu schaffen und ist ein leider sehr fortlaufender Trend. Wir haben Hauskatzen, wir haben Glas und auch Vogelkrankheiten, die jetzt im Speziellen auch die Amsel betreffen, nämlich das Usutovirus.
Ja, also wenn euer Herz für die Amsel schlägt, dann setzt in der Wahlzeit euer Kreuzchen für die Amsel.
Wir kommen zum nächsten Vertreter und, ah oh nein, ich darf nichts verraten. Und wir hören in Martins.
Wir starten wieder mit dem KI-Song.
KI-Song.
Und ihr dürft gerne mitraten, es ist Disco. Disco-Music.
Ich bin ein niedlich kleiner Geselle. Tauche schnell ab bei einer Gefahr. Stelle erscheint mein Bild erneut am Radar. Mit Lappen und Schnorchel im Wasser zugange, putze ich nicht etwa den Seerosenteich, wo reichlich Tierchen und Fische ich fange. Das ja, das nenn ich mein eigenes Reich. Ist es nur mein subjektives Empfinden, dass meine geliebten Gewässer verschwinden?
Geil. Also die letzte Line fand ich richtig gut. Es ist nur mein subjektives Empfinden, dass meine kleinen Gewässer verschwinden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben also einen Wasservogel. Ich denke, das ist klar. Und das ist gar nicht so klar, wenn man das jetzt mal im Verlauf der Geschichte von den Vögeln des Jahres anguckt. Mhm. Weil Wasservögel sind ganz, ganz selten. So, ich glaube, es war noch nie eine Ente.
Selten vertreten, ja.
Genau, eine Limicole auch. Selten, also zum Beispiel Bekassine war, aber das ist ja nicht unbedingt, also
ja.
Der Moore.
Gut, der Kiebitz war mal
der Kiebitz, des Jahres, stimmt, ne? Aber es ist auch feuchte Wiesen eher. Mhm. Also so richtig ein Wasservogel fehlte bisher, weit ich weiß, oder ganz wenig.
Ist auf jeden Fall eine tolle Art, die man nicht so häufig sieht, nicht weil sie vielleicht unbedingt sehr selten ist, sondern weil sie eben sehr versteckt lebt.
Ja.
Das war auch im Text drin, ne?
Ja, klein, wie ein Korken, das fand ich auch cool, weil das ist nämlich häufig so, gerade wenn man versucht, auch die Art zu fotografieren. Ah ja, da ist der Kleine. Dann holt man die Kamera raus und in dem Moment taucht er ab und ist weg. und taucht dann irgendwo im Schilf wieder auf oder ganz versteckt. Oder manchmal halten die auch nur so ihren Köpfchen dann so ganz versteckt raus und gucken, wie es so aussieht mit der Gefahr und tauchen dann wieder ab. Also wirklich kleine Scheißalis, wenn man sie versucht zu fotografieren.
Und bevor man sie sieht, hört man sie in erster Linie. Und das war auch im Songtext drin. Ich bin ein kleiner Geselle. Und Fabian spielt uns jetzt mal den Originalsound des Vogels ein.
Also wenn ihr so an kleinen Gewässern mit Schilf und Co. und ihr hört dieses Bibbern, Respekt Martin, gut verpackt im Song, dann ist das in der Regel ein Zwergtaucher oder, was sich sehr ähnlich anhört, wenn ihr in der richtigen Zeitfenster seid, das Blubbern, so den Begriff kenne ich, des Kuckuckweibchens. Das klingt nämlich so ein bisschen ähnlich und ich habe den mal mitgebracht und der ist ja auch ganz gerne im Schilf, weil er da eben seine Rohrsänger und Rohrammern parasitiert. Ich habe den mitgebracht, man hört auch ein Männchen im Hintergrund. Man auch so ein heiseres Lachen gehört. Das ist auch das Männchen, aber den Ruf werden wir irgendwann nochmal gesondert vorstellen. Der ist auch lustig.
Und beim Zwergtaucher hört man ja oft auch das Bibbern im Duett, ne? Wenn beide Partner zusammen singen, rufen, wie auch immer.
Bisschen höher jetzt auch als der Kuckuck, den ich gerade eingespielt habe. Also man kann schon unterscheiden, aber fand ich interessant, dass es so einen ähnlichen Ruf gibt.
Ja, und typisch für den Zwergtaucher sind kleine Gewässer, die sehr vegetationsreich sind, vor allem in der Uferzone, wo sie dann ihr schwimmendes Nest anlegen. Sie brauchen also viel Deckung und vor allem auch einen relativ konstanten Wasserstand, denn wenn dieser regelmäßig schwankt, dann bedeutet das immer auch eine Gefahr für die Brut, wenn dann zum Beispiel Landräuber das Nest erreichen können.
Sie fressen, was war ja auch schon im Text, gerne Insektenlarven, kleine Fische, also tauchen danach ab. Und, das war auch im Song, gehören zu den Lappentauchern, wie auch der ziemlich bekannte Haubentaucher, sind also keine Enten. Und was noch dazu kommt, beide Geschlechter haben ein Prachtkleid. Es ist nicht wie bei den Enten. Also beide balzen zusammen, haben so ganz kleine Flügelchen, wirklich ein kleiner Vogel, sieht aus wie so Plüschbällchen. Sehr süß, wirklich sehr süß.
Ja, und was so die Gefährdung der Art angeht, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gibt es auch einen leichten Abwärtstrend. Also deswegen ist die mediale Aufmerksamkeit hier sehr gut am Platz. Denn die Brutgewässer, also gerade die Kleingewässer, gehen oftmals verloren, unter anderem auch durch die Klimakrise, durch Austrocknung, durch langanhaltende Dürren, aber auch durch den Tourismus zum Beispiel, also durch erhöhten Freizeitdruck an Gewässern, kommt es auch oft zu Störungen von Bruten, was dann wiederum natürlich einen Effekt auf den Brutbestand hat.
Außerdem, Wetterextreme haben zugenommen, auch sowas wie extreme Kälten machen den Zwergtauchern zu schaffen. Also sie bleiben im Winter hier und man sieht auch manchmal an zugefrorenen Gewässern, wenn dann noch so ein kleines Loch irgendwie eisfrei bleibt, dann kann man den Zwergtaucher ganz gut beobachten. Aber da gibt es eben auch Bestandseinbrüche, wenn es extrem kalt ist und alles Mögliche zufriert.
Ja, wenn der kleine Zwergtaucher euer Herz erwärmt hat, dann das ist doch eine Stimme für ihn da.
Und damit kommen wir zu den beiden letzten, die sich so ein bisschen in eine Richtung eingruppieren.
Ja,
wir hören mal
die erste oder die vorletzte Kandidatin und wir hören Gothic Rock.
Passend. Fängt schon gut an. Die Genres sind gut ausgewählt.
Siehst meinen weißen Schleier in der Nacht.
Okay, Martin, es ist nach 5 Sekunden klar, um welche Art es geht.
Ich glaube auch, ne?
Wenn ich lautlos über Wiesen gleite, ich bin die Braut der Dunkelheit, Ökolandbau der Geliebte an meiner Seite. Ein Dach über dem Kopf, such mir eure Scheunen und Gotteshäuser, packe kleine Säuger gezielt beim Schopf, wenn ich sie noch finde, die wenigen Duckmäuser. Häng bin ich mit euch verbunden.
Sehr, sehr schön, Martin.
Und hier verrät sich natürlich auch ein bisschen die KI wieder, denn es sollte eigentlich heißen, packe kleine Säuge und nicht backe kleine Säuge.
Ja, ich dachte, okay, aber guter Text. Ich fand das Ende wieder sehr gut.
Ein bisschen sehr langer Song, aber ja, sehr passend zur Art, würde ich sagen.
Mit der Immobilie, sehr schön. Ich denke, ihr wisst, um welche Art es sich handelt. Ich kann nochmal den originalen Ton einspielen, weil der ist eher weniger bekannt und eher weniger wohlklingend, würde ich sagen. Der kann schon ganz schön gruselig sein.
Ja, wenn man das des Nachts in der Scheune hört, da kann einem schon mal der Schauer über den Rücken laufen.
Und ja, es handelt sich hier um die Schleiereule. Ich glaube,
genau.
Das ist ziemlich offensichtlich. Schleier, der Name ist auch nicht so weit hergeholt. Man sieht dieses weiße Gesicht, was dann so einen herzförmigen Schleier, ich mache das hier ganz wild gestikuliert für Martin nach, das habt ihr natürlich nichts von. Dieser Gesichtsschleier, den hat die Schleiereule extrem, den haben aber auch andere Eulenarten. Und das ist wie eine Satellitenschüssel für Schall. Also damit können sie extrem gut den Schall weiterleiten über ihr Gesicht hin zu den Ohren, die dann so ein bisschen versteckt weiter unten liegen. Auch nicht ganz auf der gleichen Höhe, ist auch faszinierend. Damit können sie besser richtungshören, dadurch, dass sie nicht komplett parallel auf den beiden Seiten sind. Wir haben nämlich bei der Schleiereule so ziemlich den Vogel mit dem besten Gehör. Also Schleiereulen können aus über 50 Metern Entfernung noch Mäuse rascheln hören. Und auch unter einer dicken Schneedecke noch hören, wenn sich da irgendwas bewegt und dann in den Schnee stürzen.
Und die Art ist eine Kulturfolgerin, die also schon lange auch an unserer Seite lebt, eben auf landwirtschaftlichen Höfen zu Hause ist, dort also ihre Brut aufzieht. Das Problem ist, oft werden solche Scheunen baufällig oder verlassene Höfe fallen zusammen und dann können sie dort nicht mehr brüten. Oder aber auch Kirchtürme werden gerne genutzt, wenn dann da aber die Öffnungen verschlossen werden, weil man Angst vor Tauben hat oder eben aus hygienischen Gründen, dann finden sie auch dort keine Unterschlüpfe mehr. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist bei der Schleiereule, ist vor allem der Verlust von Nagetieren, also der Nahrungsverlust in der Landschaft, begründet durch Pestizideinsatz, durch veränderte, intensivere landwirtschaftliche Methoden, aber vielleicht auch durch die Klimakrise.
Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also wir haben hier auch einen negativen Kurzzeittrend von ungefähr -11% und aktuell so eine Zahl von 2016, so 14.000 bis 26.000 Brutpaare. Also wenn ihr der kleinen Schleiereule helfen wollt, dann gebt doch eure Stimme für die Schleiereule ab.
Und damit kommen wir zur letzten Kandidatin, kann man schon mal vorwegnehmen, in diesem Reigen. Und wir hören uns erst einmal den KI-Song an und wir haben das Genre Jazz.
Ich bin der Schrecken aller Nager, meinen Lauschern entgeht kein Mucks. Federohren wie ein Uhu, aber hager, bin auch nicht der freche Luchs. Horst und Nest, mein Domizil, in der Stadt und auf dem Land, egal, Hauptsache es gibt Struktur, ganz viel alte Bäume, offene Flächen. Das Gleichgewicht behüten und auch in deiner Nähe brüten. Dann setze jetzt ein eines Kreuzchen für das Federohrenkäutchen.
Wow. Wow, guter Song. Also ich habe uns beide da gesehen in so einem Schuppen,
ja, oder,
und
ne? Der
Jazzband und wirklich schön, wirklich schön. Auch wieder der letzte Satz.
Ja, es sind zwar die Federohren geworden statt der Federohren.
Aber setzt euer Kreuzchen für das
Federohrenkreuzchen.
Federohrenkreuzchen.
Also ihr habt ja schon erraten, welche Vogelgruppe hier zumindest wieder vertreten ist.
Absolut. Kleiner Uhu war auch noch ein Hinweis. Mhm. Und Stadt, Land, egal, Hauptsache Struktur. Gut, das würde jetzt nicht, würde auf viele passen. Aber dass es kein Luchs ist, war auch nochmal ein guter Hinweis. Schön mit den Federohren. Also wir haben hier die Walde-Eule.
Genau.
Kandidat Nummer 5. Eine Art, die bisher ungefährdet ist, aber auch einen negativen sowohl Langzeit- als auch Kurzzeittrend hat. Von 25 bis 41.000 Brutpaaren sind 2016 die Zahlen, ist in 40 Jahren ungefähr 10% abgenommen. Also auch hier Bedarf und vor allem auch der Lebensraum. Ihr merkt, viele Arten spielen irgendwie auf so einen, ja, zumindest, sag ich mal, halb Landwirtschaft, halb stadtnahen Lebensraum an, wo ganz viel Bedrohung leider stattfindet. Und die Walde-Eule ist einfach auch ein charismatischer, kleiner, süßer muss man sagen.
Ja, kann man wirklich so sagen. Und ähnlich wie bei der Schleiereule auch, braucht sie offene Landschaften, wo sie dann genügend Nager findet. Auch das ist ihr Hauptnahrungsgrund, kann man sagen, oder ihre Hauptnahrung. Die Walde-Eule ist auch sehr stark abhängig von solchen Nagerjahren. Also es gibt bei der Populationsdynamik von Kleinsäugern oft solche Peaks, also wo dann die Population sehr stark ansteigt, und davon profitiert die Walde-Eule sehr, sehr stark. Dann hat sie sehr erfolgreiche Bruten, und wo dann die Nagerbestände abnehmen, da leidet dann auch ein bisschen die Walde-Eule. Zusätzlich zu den ganzen Faktoren, die eh schon reinspielen, wie Pestizideinsatz und eben Strukturarmut in der Landschaft.
Ganz gut kann man die Walde-Eule manchmal sehen, wenn sie außerhalb der Brutzeit im Herbst oder im Winter so kleine Schlafgemeinschaften bildet. Das ist sehr süß. Dann hat man dann einen Baum mit vielleicht 10 kleinen Walde-Eulen da drin sitzen. Sie sind auch kleiner, als man denkt, finde ich. Also sie sind schon sehr schmal. Manchmal hört man auch den Sound im Frühling, im frühen Frühling, also eher so Spätwinter. Und den originalen Sound habe ich euch auch mitgebracht. Da hören wir auch mal rein.
Ich finde, ein bisschen erinnert es auch an den Uhu.
Ja. Vokale lernen mit der Walde-Eule. Das war ein U.
Genau.
Die Jungvögel hört man tatsächlich, das ist dann eher der Vokal I. Wenn man die so im Mai, Juni hört, dann ist das so ein ganz hoher Schrei. Die Nestlinge oder Ästlinge.
Ja. Schöne Eselsbrücke.
Ja. Interessant noch, weil wir jetzt so über Eulen ins Gespräch kommen. Wenn man Eulen kartiert, spielt man immer, also dann ist der Moment, wo man auch mal die Vögel abspielt, die Töne, um zu gucken, ist der Vogel anwesend, gibt es da eine Reaktion, auch alles mit sehr bedacht, und wenn es antwortet, dann aufhören. Da spielt man immer von der kleinsten zur größten ab, weil die Eulen fressen sich auch gegenseitig. Also zum Beispiel so ein Waldkauz frisst eine Walde-Eule. Und der Waldkauz wird wiederum gefressen vom Uhu. Also da gibt es so eine
Kaskade.
Nahrungshierarchie.
Ja. Vielleicht noch ganz kleiner Funfact zur Walde-Eule. Vielleicht kennt ihr dieses Naturschutzschild, die Eule auf gelbem Grund. Vorlage für dieses Schild war tatsächlich die Walde-Eule.
Interessanter Funfact auf den Funfact. Das ist letztendlich fachlich nicht komplett richtig, aber auch nicht falsch, muss man sagen. Man sieht nämlich bei diesem Naturschutzschild, was ja auch noch so im Osten oft steht, sieht man 2 Zehen nach vorne. Die typische Zehenstellung ist aber eher 3 Zehen nach vorne. Aber die Eulen haben so eine, deswegen sage ich auch nicht ganz falsch, haben so eine Art Wendezehe. Das heißt, sie können sowohl 3 vorne und 1 zurück, als auch 2 vorne und 2 nach hinten haben. Also ist nicht ganz falsch. Okay, damit sind wir durch mit den 5 Kandidaten. Und ich bin sehr gespannt, wer das Rennen machen wird, wer von diesen wirklich 5 sehr, sehr, finde ich, ansprechenden Kandidaten da vorne liegen wird, wer euer Liebling ist. Also,
das Online-Wahlbüro ist eröffnet seit dem 2. September. Geht am besten auf vogeldesjahres.de. Dort findet ihr nochmal alle Infos zu den Kandidatenarten. Ihr findet Infos, wie ihr bei der Wahl mitmachen könnt, und ihr könnt sogar noch ein Wahlkampfteam gründen, wenn ihr denn Lust habt, oder Plakate eures Favoriten auf Social Media teilen.
Also bis zum 9. Oktober könnt ihr wählen, und am gleichen Tag noch um 11 Uhr ist dann die Bekanntgabe des Vogel des Jahres 2026.
Und ganz wichtig, wenn ihr abgestimmt habt, es gibt eine Bestätigungsmail, die müsst ihr klicken, nur dann zählt eure Stimme. Also geht zu vogeldesjahres.de
und wählt. Und damit schließen wir das Hauptthema für heute.
Nabu-Gezwitscher.
Das Nabu-Gezwitscher hat letztendlich mit meiner Anreise zu tun und meiner Abreise gleich. Und zwar geht's um Bahn, um die Bahn, um Bahnbonuspunkte. Und zwar kann man jetzt seine Bahnbonuspunkte spenden. Ein Punkt ist da 2 Cent. Also mit jedem Kauf einer Fahrkarte sammelt ihr Bahnbonuspunkte, und die könnt ihr in Prämien einlösen, aber jetzt auch in Naturschutz investieren, in Lebensräume. Von beispielsweise dem Laubfrosch. Da gibt es gerade das Projekt Hilfe für die Laubfrösche. Ein Projekt, was die Laubfrösche in der Schwäbischen Alb schützt. Ich sage gerne Laubfrische. Ich
das auch gerne. Du magst Laubfrische, ne?
Aber es sind nicht nur Laubfrische, sondern auch Grasfrische, Erdkröten, viele Insekten, Libellen vor allem, die davon profitieren. Also, guckt doch mal vorbei unter fazil-natur.de und entscheidet euch, eure Punkte zu spenden. Ein Projekt, was gemeinsam mit dem BUND, mit dem VCD, das ist der Verkehrsclub Deutschland, und der Bahn für einen umweltfreundlichen Tourismus und eine umweltfreundliche, eine intakte Natur.
Ja, und zum krönenden Abschluss, zusätzlich zu den 5 Kandidaten, die wir heute schon vorgestellt haben, noch eine weitere Vogelart, nämlich der Vogel des Tages. Den enthalten wir euch trotz der vielen Vögel nicht vor.
Heute etwas spezieller, haben wir uns auch mal gedacht, sowas hatten wir bisher noch nicht. Vielleicht kennt ihr ihn ja, vielleicht auch nicht und das ist auch gar nicht schlimm.
Ich glaube, als unbedarfter Ornithologe würde ich nicht gleich auf die Vogelgruppe kommen.
Kleiner Hinweis ist, man hört so ein bisschen plätschern und man hört auch so ein bisschen so ein Gackern noch so im Hintergrund. So ein Quaken. Und also, das gibt schon einen ganz guten Hinweis.
Also wir haben auf jeden Fall einen Wasservogel. So viel sei schon mal verraten. Wir haben auch hier einen Sexualdimorphismus. Männchen und Weibchen sehen also unterschiedlich aus. Das Weibchen ist eher so rötlich, graubraun. Das Männchen im Prachtkleid hat so, wenn wir es mal runterbrechen, ein schwarz-weißes Hinterende. Die Mitte ist so grau und die Brust ist so rosa und der Kopf so rotbraun mit einer cremeweißen Stirn. Und was eben sehr speziell ist, ist dieser Sound, den das Männchen macht, und zwar das ganze Jahr.
Daher kommt auch der Name dieser Art. Was ich sehr cool finde, ist, was ich im Buch als Kapitel Katzenaugen geschrieben habe. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Auch nachts kann man den Pfiff der kleinen Enten hören. Ja, schon mal ein Tipp jetzt. Denn die Vögel sind auch in der Dämmerung und sogar mitten in der Nacht aktiv. Eine reflektierende Schicht im Auge verstärkt, wie bei der Katze, das Restlicht. Und das ist tatsächlich so, wenn man mal auf so eine Wiese, gerade an der Nordsee, gerade zur Zugzeit, wo dann große Zahlen hier auch überwintern, bis zu 200.000 oder mehr, dann kann man tatsächlich auch die Augen reflektieren sehen, wie sie dann nachts am Grasen sind. Die Ente.
Die Ente.
Die pfeift.
Die pfeift, genau. Eigentlich ist es jetzt schon raus, es ist die Pfeifente. Ja. Eine nordische Art, die vor allem in Skandinavien und Nordosteuropa brütet. Genau. Bei uns aber tatsächlich auch in einzelnen Fällen an der schleswig-holsteinischen Küste. Ich glaube zuletzt, die Zahl war 10 bis 25 Brutpaare bei uns in Deutschland. Aber eigentlich ist das nicht angestammtes Brutgebiet.
Sehr süß, die Männchen vor allem mit dem braunen Kopf und diesem hellgelben Fleck drauf. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr an der Küste seid, bei den Pfeifenten und denkt dabei an Reingezwitschert. So, wir spielen sie nochmal ab, bevor Martin das hier nochmal imitiert.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir hoffen, ihr geht zahlreich an die Wahlurne, wählt für eure Favoritenvögel.
Ich dachte, wenn man schon einen Podcast hat, möchte ich mal an meinen besten Freund Grüße ausrichten, denn meine kleine Tochter Maya hat das Licht der Welt erblickt.
Oh.
Liebe Grüße an der Stelle. Und liebe Grüße auch an alle anderen da draußen, die zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert uns, aktiviert das Glöckchen.
Schreibt uns an vogelpodcast@nabu.de mit Kritik und Wünschen. Wir freuen uns auf jegliches Feedback.
Und damit gehabt euch wohl. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.